Dieser heutige Stammtisch, ich glaube, dass wir die Zahl 1000 heute sehr, sehr oft bemühen wollen oder müssen. Ich möchte diesen Stammtisch auch starten mit einer offenen Frage an die Stammtischrunde, bestehend heute aus Sebi, Gilbert und meiner Wenigkeit. Was könntet ihr höchstwahrscheinlich 1000 Mal machen und es würde euch nicht langweilig werden? Gerne mit Eishockey-Bezug.
Bier trinken.
Danke, das wollte ich jetzt sagen. Aber das haben wir wahrscheinlich schon über 1000 Mal gemacht. Also von daher ist das.
Also heute ist das 194. Mal. Das kann ich sagen in dieser Konstellation.
Ja, gut, das 194. Wenn man dann jedes Bier mit hochzählt, dass man, also dann, der Ring wäre mir schon sicher, oder? Also.
Der Bierring.
Die Frage ist, hat der Sebi schon 1000 EHC-Spiele im Stadion gesehen?
Ich könnte es mir vorstellen.
Ja, glaube ich auch nicht, dass es ist.
Meines Wissens ist Sebi ja das Eishockey-Club-Urgestein an diesem Stammtisch. Dementsprechend, wenn man das hochrechnet, ich würde es jetzt nicht ausschließen.
Das könnte hinkommen, ja. Also tatsächlich.
Wir können jetzt aber leider kein schickes Trikot hier hinhängen.
Ja, vielleicht ist es auch erst am Sonntag. Wer weiß. Also.
Ach so, ja, genau.
Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
Wir werden das irgendwann mal symbolisch auf jeden Fall machen. Sebi, kriegst auch eine 1000 von uns. Und
ja, irgendwohin. Sehr gut. In irgendeiner Form. Uns fällt schon irgendwas ein. Nee, 1000 Mal. Ich glaube, das ist die einfachste Antwort, die man jetzt hier an einem Eishockey-Stammtisch geben kann. Ich hätte noch gesagt, ich könnte noch 1000 Folgen mit euch hier zusammen sitzen.
Oh. Das ist aber sehr nett von dir.
Da müssten wir allerdings, ich weiß nicht, ob wir das altersmäßig alle erreichen können.
Müssen wir die Schlagzahl wieder erhöhen.
Kleiner Funfact, wir haben ja tatsächlich auch eine Nachricht bekommen, Gottes Willen, es machen sich Leute Sorgen, weil zwischen unseren Stammtisch-Episoden immer mal wieder längere Pausen auch sind. Uns geht's gut und wir verstehen uns alle immer noch super. Das ist einfach nur organisatorisch. Das ganz ehrlich, macht euch keine Sorgen. Wir reden einfach weiter.
Ja, wir lassen euch halt nicht mehr so oft zuhören.
So, aber gut, da muss man natürlich auch dazu sagen.
Zwischen Jugendschutz und Strafrecht ist halt immer so.
Aber themenmäßig und wenn wir uns nach dem Niveau auf dem Eis richten, hätten wir auch selten was Neues erzählen können in den letzten Wochen.
Du meinst, wir wollen ja auch ein Gaudi haben, wenn wir reden.
Ja, genau. Also nur schimpfen ist halt dann auch irgendwann blöd. Ja.
Deswegen sind wir auch heute wieder da, weil nach einem 3-2 Heimsieg gegen die Eisbären Berlin, da haben wir gute Laune. Nein, das ist nicht der Grund, aber wenn wir hier diesen Stammtisch angehen, dann sollte natürlich auch ein bisschen Hand und Fuß haben und nicht, wie soll ich sagen, nur gegrantel werden. Gehört zwar dazu, aber es sollte vielleicht nicht der Dauerzustand sein. Gut. Ich glaube, wir haben aber heute sehr, sehr viel zu besprechen. Wie gesagt, ich glaube, die Zahl 1000 wird jetzt in den nächsten Minuten noch ein paar Mal fallen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Sachen, über die wir sprechen wollen. Und deshalb sage ich, pack mal's.
Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Stock, Weiß und Blau.
Und damit herzlich willkommen zum Eishockey-Stammtisch mit der Nummer 194. Ich habe schon gesagt, an dieser Runde heute nimmt ein Trio teil. Das ist der Sebi, das ist der Igel, das ist meine Wenigkeit. Ich sage nochmal Servus beinand.
Aber ich glaube, ich bin nicht der Igel.
Stimmt, das ist der Gilbert, das siehst du mal, Gottes Willen.
Aber vielen Dank. Ja. Also ich versuche die Doppelrolle heute zu spielen, ja.
Alles klar. So, dann Grüße an den Igel, der abwesend ist. Es tut mir leid. Geht ja schon gut los. Ich würde vorschlagen, weil das natürlich auch das Hauptthema in diesen Tagen gewesen ist und dieses Thema sollten wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern dementsprechend auch vorne ranstellen. Der Eishockey-Stammtisch beglückwünscht Patrick Hager herzlich zum 1000. DEL-Spiel. Beglückwünscht ihn zu einem, glaube ich, wirklich auch einer gelungenen Ehrung mit dem richtigen Endergebnis. Da müssen wir einfach mal alle Hüte ziehen, die wir an diesem Stammtisch haben. Punkt.
Fertig. Ja.
Punkt.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja.
Nein, ich glaube, wenn wir das nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, da ist sehr viel richtig gelaufen. Ich fand toll, dass die Mannschaft allesamt das Hager-Trikot zum Aufwärmen hatten. Ich fand tatsächlich die Länge der Ehrung vollkommen in Ordnung. Ich fand, dass die Familie da war, dass auch Stefan Schneider nochmal da war, können wir vielleicht auch noch ein, zwei Worte nachher verlieren. Ich fand die Worte von Christian Winkler passend und ich sage mal, so ein Großteil der Berliner hat sich auch gut verhalten, ein gewisser Teil dann hinten raus nicht mehr, denen ging es dann nicht mehr schnell genug. Also das bezieht sich auf die Berliner auf den Rängen, nicht die auf dem Eis.
Ja, hätte ich jetzt ganz aber, wäre mir gar nicht aufgefallen tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Also war aber tatsächlich auch diagonal einmal komplett auf der anderen Seite. Deswegen habe ich es vielleicht gar nicht mitbekommen können. Aber ja, wie du gesagt hast, da kann man jetzt wenig hinzufügen. Es war alles im perfekten Rahmen. Ich fand es nur ein bisschen nett zu sehen. Ich meine, ich kenne jetzt Patrick Hager nicht persönlich oder als Mensch, aber dass ihm das doch, glaube ich, ein bisschen zu viel war mein Eindruck, weil er sich dann in Anführungszeichen so ein bisschen hinter der Familie versteckt hat. Und ich glaube auch, der hat das schon zur Kenntnis genommen und das war auch nett für ihn, aber ich glaube, er hätte jetzt kein Problem damit gehabt, wenn man das kürzer abgehandelt hätte und er hätte spielen dürfen. Ich glaube, er glänzt dann doch lieber im Rahmen von der Mannschaft, als dass er da so alleine im Mittelpunkt steht.
Ja, das glaube ich.
Aber grundsätzlich alles top gelaufen, war super und verdient natürlich vor allem.
Patrick Hager hat ja diverse Interviews gegeben im Vorfeld, sowohl dem Club-Medium als auch Zeitungen. Und da ist ja immer wieder rausgekommen, er mag so dieses im Mittelpunkt stehen ja eigentlich nicht. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Klar, aber das so ein Meilenstein.
Du kommst halt nicht raus aus der Nummer.
Nee,
ja.
Du bist der 13. Spieler dieser deutschen Eishockey-Liga, der diese Tausender-Marke knackt. 13 übrigens auch eine Zahl, die da ein bisschen ins Gewicht fällt, denn wie gesagt, er ist der 13. und er hat das Kapitänsamt damals von der Nummer 13 des EHC übernommen, die jetzt auch gesperrt ist. Also das muss man, glaube ich, so in einem Atemzug so ein bisschen nennen. Und dass dir das dann nahe geht, das zeichnet dann aber auch den Menschen Patrick Hager jetzt wieder aus, der ja durchaus auch kontrovers diskutiert werden kann über Äußerungen oder auf dem Verhalten auf dem Eis. Aber das, ich habe ein paar Leute auch gelesen und gehört, die gesagt haben, die ihn nicht so mögen, die dann gesagt haben, aber so wie er sich da gegeben hat, wie du diesen Menschen gesehen hast, mit Gefühlen, mit Familie und allem drum und dran, da ist ein Sympathielevel hochgegangen. Und das, ja, ist, wie gesagt, man kann über Patrick Hager viel sprechen, viel diskutieren, aber diesen Meilenstein, der ist Wahnsinn. Und das war richtig, richtig schön gestern.
Ja, ich glaub,
Transparenz. 24. Oktober nehmen wir auf, also Freitagabend. Es läuft gerade die DEL-Konferenz. Während wir schon feiern, wird woanders noch gespielt.
Nochmal ganz kurz zu Patrick Hager. Ich glaube aber, das ist auch so ein Typ Spieler. Wenn der nicht in deiner Mannschaft ist als Fan jetzt, dann würdest du den am liebsten öfter mal an die Wand nageln, ja, und dir denken, was zur Hölle macht der Typ da? Umgekehrt, jetzt spielt er bei uns, da gibt viele solche Spielertypen, ja, aber ich sag mal, Patrick Hager, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, er polarisiert auf dem Eis, also als Spieler, wirklich nur rein sportlich, aber da gehört halt auch dann ein Interview dazu oder ähnliches, wo dann natürlich wahrscheinlich auch in der Hitze des Gefechts mal Worte fallen oder Äußerungen zustande kommen, die du als gegnerischer Fan jetzt vielleicht nicht so gern hörst, aber gehört dazu. Und wie du gesagt hast, ich glaube so als Mensch wahrscheinlich um 180 Grad ein anderer Typ, siehst du halt nicht, wenn du den nur 60 Minuten auf dem Eis rumfahren siehst. Vor allem vielleicht zweimal in der Saison oder viermal in der Saison in der Hauptrunde. Ja.
Christian Winkler hat ja diesen schönen Satz gesagt bei seiner Laudatio. Patrick Hager hat nicht immer das gesagt, was alle hören wollen, sondern er hat das gesagt, was in seinen Augen gesagt werden muss. Ich finde, das hat es ganz gut getroffen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber das macht halt ehrlicherweise auch einen Mannschaftskapitän aus. Also, vielleicht dann der Seitblick noch. Stefan Schneider ist für 3 Minuten aus seinem Stadionsprecher Rententum hat er sich mal ganz kurz verabschiedet. Auch oder vor allem für Patrick Hager, die sind Freunde geworden über die Jahre. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. So ein bisschen bei mir, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, die Stimme von Stefan Schneider nochmal über ein Stadion-Lautsprecher zu hören. Hat so ein bisschen Oldschool-Vibes nochmal hervorgerufen.
Ja, unbedingt. Also war jetzt nichts gegen den Wolfi, es ist halt einfach so, es ist halt immer noch Stefan Schneider und da kommen halt, wie du sagst, sofort wieder die kleinen Nostalgie-Gefühle hoch.
Es war aber auch so, als wäre er nie weg gewesen, fand ich. Also ich meine, er sah ja aus wie immer, er hat es gemacht wie immer. Gut, ich meine, das wirst du nicht verlernen, vor allem nicht als Stefan Schneider. Aber es war trotzdem so, als wäre das wie immer ein Tag wie jeder andere und er ist halt da jetzt beim EHC und fertig. Ja? Auch wenn es nur für den ganz kurzen Auftritt war.
Aber jeder Stadionsprecher oder jeder, der an einem Mikrofon arbeitet, der das regelmäßig macht, der hat ja so, ich sag mal, Tonalitäten, Redewendungen, Signature Sentences, keine Ahnung, wie man es auch immer beschreiben möchte. Aber ich stimme dir voll zu, Gilbert. Es hat sich so angefühlt, als wäre er nie weg gewesen. Und vielleicht genau deswegen hat sich's dann so angefühlt, so ein bisschen Gänsehaut, weil es halt irgendwie nur so ist, ja, genau so. Und das spricht dann aber für den Sprecher. Das spricht dann auch für diesen Typ Menschen. Und ich glaube auch, dass es für einen Wolfi was Schönes war, seinen Vorgänger, da nochmal so auch ansagen zu dürfen. Ich glaube, das ist schon auch was Schönes. Die haben ja auch ein sehr gutes Verhältnis. Und einfach schön. Und ich finde, der Stefan hat natürlich auch, er hat seine eigene Art. Und der Satz, der natürlich, der hat für mich bei mir ein bisschen für Schmunzeln gesorgt und das stimmt natürlich und hat auch so ein bisschen schöne Selbstironie. Patrick Hager, der Mann hat mehr DEL-Spiele als unser Eishockey-Club.
Oh. Ja.
Ja, ist so. Und Patrick Hager war schon in der DEL, da ist der EHC München gerade noch, hat sich gerade in der zweiten Liga nach oben gekämpft. Oh. Da merkt man erstmal auch, was das für eine Zeitspanne ist. Aber wie gesagt, schöner Nostalgie-Moment hat das Ganze auch ein bisschen abgerundet. Und ich glaube, dabei können wir es belassen. Wir ziehen alle Hüte. Herzlichen Glückwunsch, Patrick Hager. Und schön, Stefan, dass du mal vorbeigeschaut hast. Dann lass uns eintauchen in den Münchner Eishockey-Kosmos. Der EHC Red Bull München, ich habe nochmal nachgeguckt, unsere letzte Folge datierte vom 30. September. Da lief die Wiesn. Und was ist seitdem passiert? Einiges. Rein von den Zahlen her waren es 7 Spiele seither mit 3 Siegen und 4 Niederlagen aus Sicht des EHC Red Bull München bei 19-22 Toren. Das ist sehr, sehr durchwachsen. Wie man auch sagen muss, dass in dieser Saison sehr, sehr viel bisher durchwachsen gelaufen ist mit Aufs und Abs. Ich würde gerne mal so einsteigen. Ich kann mich schwer an einen Saisonstart des EHC erinnern, wo innerhalb der ersten 13 Spiele schon so viel passiert ist, so viele Auffälligkeiten waren, die man durchdiskutieren kann und wo du so viel von ui super bis ach du Scheiße alles dabei hattest. Wie geht's euch?
Naja, es ist, heißt ja nicht, dass es vorbei ist jetzt. Also.
Das sage ich ja nicht. Also darum geht es nicht. Aber
das ist ja die große Befürchtung.
Wir müssen jetzt mal schauen, nicht, dass das hier so ein kleines Strohfeuer ist. Und
Nein. Also darum geht es mir nicht. Mir geht es nur darum, so dieses nach 13 Spielen fühlt sich's an wie nach 40.
Ja, also so wie vor 12 Jahren. Also
vor 12 Jahren.
Anstrengend. Ja.
Du redest von der Saison 2012/2013.
Nee, 13/14.
13/14.
Ja. Mit Pierre Paget.
Mm.
mit, ich kann mich erinnern, da haben wir vom Radio Oberwiesenfeld an der Schwanthaler Höhe im Hacker einen Krisentalk veranstaltet mit Pierre Paché, Christian Winkler war da, Stefan Schneider hat das Ganze dann, also das waren Zeiten, die waren genauso. Interessant, spannend, emotional aufgeladen. Ja. Na, eigentlich noch viel mehr wie jetzt. Also, ja.
Na okay, dann sagen wir eben, es ist so viel los wie seit 12 Jahren nicht. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Was mir gerade noch einfällt, ich würde gerne einen Querverweis machen. Nochmal kurz zu Patrick Hager. Der war unser Gast in Folge 28. Also es ist lange her. Veröffentlichungsdatum war der 16. Dezember 2020. Es ist schon ganz schön lang her. Aber damals war Patrick Hager hier bei unserem Stammtisch und haben wir viel über ihn und seine Laufbahn auch gesprochen. Da ging es nicht nur um die damals anstehende Saison, die erste Lockdown-Corona-Saison. Da ging es ganz viel um ihn. Wärmste Hörempfehlung, haben wir damals wirklich viel Spaß gehabt. Das wollte ich noch loswerden. So. Was war los? Wir haben es im Vorgespräch schon so angedeutet. Es ist bemerkenswert, über wie viele Personalien wir jetzt sprechen können, die entweder weg sind oder neu da sind. Da ist ein bisschen was passiert. Und jetzt überlasse ich euch, steigen wir ein mit den Neuankömmlingen oder steigen wir ein mit den Abgängen? Also meine Intention wäre tatsächlich vielleicht, dass wir mit den Abgängen beginnen, weil wenn wir die abgearbeitet haben, schauen wir nur noch nach vorne.
Okay, gut.
Dann fangen wir doch an.
So kleine Delle und dann
geht's. Genau. Dann. Wir nehmen Anlauf.
Ja.
Wir nehmen Anlauf, bevor wir dann über das große Ganze weiterhin sprechen. Will Butcher. Fangen wir mal damit an, weil das ist natürlich ein Thema, das muss man, glaube ich, vielschichtig nochmal besprechen. Es ist zwar jetzt schon eine Weile her, es ist aber. Also selten eine Personalie oder eine Entwicklung im Rahmen eines Abgangs, die auf so viel verschiedenen Ebenen Aspekte hat, die man, glaube ich, ansprechen muss. Nochmal kurz, um das Ganze einzufangen. Im August wurde bei Will Butcher oder wurde bei den medizinischen Checks, die obligatorisch sind vor Saisonbeginn, medizinische Auffälligkeiten. Die wurden damals nicht näher erläutert, aber es war zumindest so, dass man ihn nicht in den Spiel und auch nicht in den Trainingsbetrieb mit integriert hat. Dann gab es im September die Meldung, ich glaube, das war sogar relativ kurz vor unserer vergangenen Folge 193, gab es die Mitteilung, dass der EHC Red Bull München Will Butcher zum Development Coach macht. Dass er also weiter im Eissportbetrieb, Eishockeybetrieb integriert ist, aber eben nicht als Spieler, sondern eben als Trainer, dass er halt den nächsten Schritt quasi auch beim EHC machen kann. Wo wir gesagt haben, hey, smarter Move, erfahrener Spieler, integrier ihn, bau ihm die Brücke. Das hat 3 Wochen angehalten knapp, so Auge mal Pi. Und dann kam die Meldung, dass Will Butcher um Auflösung seines Vertrages gebeten hat. Und sich den Cleveland Monsters anschließt in der AHL und das als Spieler. Und ich muss sagen, das hat bei mir erstmal einige Fragezeichen ausgelöst und ich finde, man muss es vielschichtig durchdenken und man muss 1-2 Sachen nochmal dazu erklären. Und das halte ich für sehr wichtig. Die Deutsche Eishockey-Liga hat gewisse Auflagen, medizinische Auflagen, um einen Spieler zu lizenzieren. Und Christian Winkler hat bei Magenta Sport dann etwas präzisiert und hat gesagt, 2 Kardiologen haben unabhängig voneinander die Bewertung vorgenommen, gesagt, der darf nicht spielen. Kommt also, er erreicht die Vorgaben der Deutschen Eishockey-Liga nicht. Jetzt sind das die Auflagen der Deutschen Eishockey-Liga. Anscheinend ist es so, dass die Auflagen der American Hockey League andere sind. Das ist erstmal so zur Einordnung. Und wenn wir jetzt über den Spieler sprechen, glaube ich, gehen wir ganz schnell in den Bereich des Herzbluts, des Lebensinhaltes, des etwas wahrhaben wollen, des kämpfen wollen. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Wir sind ja immer dafür, also, oder wir versuchen es zumindest, dass wir den Faktor Mensch hier immer auch gut eine Gewichtung geben. Und sorry jetzt für meinen Monolog, ich möchte nur ein, zwei Gedanken loswerden. Jeder Eishockey-Profi, für den, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, das ist sein Lebensinhalt. Das ist Will Butcher eigentlich in der deutschen Eishockey-Liga genommen worden, weil seine kardiologischen Auffälligkeiten oder Bereiche nicht ausreichen, dass er in Deutschland seinen Traum weiter leben darf. Der EHC hat, wie ich finde, eine tolle Lösung gefunden, die er ja auch angenommen hat. Pass auf, entwickel dich bei uns weiter, bleib in deinem Lebensinhalt nur in neuer Rolle. Du bist nicht weg, es ist nur anders. Will Butcher hat das angenommen, das scheint aber weiter in ihm gearbeitet zu haben. Und wenn dann sich da tatsächlich eine Tür auftut, dass du deinen Lebenstraum weiter verfolgen kannst, weil die sagen ja, laut unserer Ansicht ist das so in Ordnung, dann kann ich es auf der menschlichen Ebene durchaus nachvollziehen, zu sagen, ich will meinen Traum noch nicht aufgeben. Ob das vernünftig ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber für mich bleibt die Conclusio, der EHC Red Bull München hat das, was sie machen können, getan, ist seiner Verantwortung und seinen Pflichten nachgekommen und hat dann auch gesagt, naja, okay, Reisen kann man und soll man nicht aufhalten. Wenn du das nicht mehr möchtest, dann hilft es auch nicht, dich hier zu halten. Und der Spieler hat für sich entschieden, ich möchte anscheinend den Traum, ich kann ihn noch nicht aufgeben. Vielleicht will er auch gewisse Dinge nicht wahrhaben. Und das ist das Ende der Geschichte. Und deswegen ist das eine Personalie, wie ich finde, da ist es wichtig, die vielen Ebenen zu beleuchten. Und jetzt entschuldige ich mich für meinen langen Monolog und bin gespannt auf eure Gedanken zur Situation oder zur Thematik Will Butcher.
Ja, viel da noch hinzuzufügen gibt's nicht mal. Ich habe da eine relativ einfache Meinung. Ich glaube einfach, dass die Vorsorgevorgaben, nenne ich es jetzt mal, die generell in Deutschland oder im europäischen Profisport existieren. Das muss jetzt nicht nur mal Eishockey sein, sondern auch alle anderen Sportarten, die im Leistungssport, im bezahlten Sport. Ich glaube, dass die in Europa und in Deutschland einfach viel enger gefasst sind, dass da viel mehr drauf geschaut wird, könnte was passieren. Jetzt nicht nur um einen Club, Verein, sonst was abzusichern im Fall, dass was passiert, sondern vor allem halt um den Spieler zu schützen, vor sich selbst vielleicht auch. Und ich glaube, genau das ist eben so ein Fall. Ich verstehe auch jeden Sportler, der sagt, ich möchte es vielleicht nicht wahrhaben. Jetzt habe ich irgendwo ein Echo, Entschuldigung.
Wir hören dich gut.
Okay, gut. Der das nicht wahrhaben will und dann es nochmal wissen will. Ich glaube, das ist auch bei Will Butcher so, dass der sagt, ich hör mir das lieber nochmal zu Hause an, wo ich die Ärzte kenne. Da wird bestimmt auch einer nochmal drauf geschaut haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in der AHL oder Nordamerika generell vielleicht etwas lässiger gesehen wird. Ja, jetzt spielst du erstmal und dann schauen wir uns das an und wenn es schlechter wird, dann geht's halt doch nicht. Im schlimmsten Fall kippt er aber halt auf dem Eis um und da hilft es dann gar keinem mehr. Wie gesagt, ich glaube, dass im nordamerikanischen Sport der Erfolg höher bewertet wird als die Gesundheit von einem Spieler. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein Teamarzt in Amerika sagt, ja, jetzt mach mal und dann schauen wir einfach weiter, was passiert. Kann auf der anderen Seite aber auch verstehen, dass ein Will Butcher sagt, okay, wenn ihr sagt, es ist nicht so schlimm wie die deutschen Ärzte, dann will ich es nochmal wissen. Also nachvollziehbar, ob es intelligent ist, das muss dann jeder für sich selber beurteilen.
Soll das machen. Ich bin da relativ klar in der, also Das muss nicht sein. Für den Spieler selber, natürlich auch als Verein, du bist ja in gerade in Deutschland als Arbeitgeber mal ganz anders in der Verantwortung gegenüber deinen Arbeitnehmern, vor allem wenn du weißt, dass da schon irgendein Problem ist. Und das muss ja nicht gleich irgendwas auch mit dem Herzen. Also egal, welche Krankheit man hat und es ist offensichtlich und der Arbeitgeber weiß das, dann hat er da seine Fürsorgepflicht an der Stelle zu tun. Auf der zweiten Seite sehe ich das schon auch so, dass man nicht nur den Spieler selber schützt, sondern eben auch mal alle, weil jetzt stell dir mal vor, da passiert irgendwas Sonntagnachmittag 14 Uhr gegen was haben wir, Wald und Wiesen, Straubingen, es ist, du hast keine Ahnung, Familienspieltag, du hast da 3000 Kinder im Stadion drin und der gibt dir den Löffel ab unten auf dem Eis. Oder, also muss ja nicht immer das, also das ist,
ja, lass ihn umkippen.
Ich denke, so Sachen kann man von vornherein auf vielen Ebenen einfach vermeiden und es ist einfach auf allen Ebenen ungünstig. Der Einzige, der eventuell dann was davon hat, ist der eine Spieler selber, der für sich entscheidet, dem es dann vielleicht auch wurscht ist, ob er auf dem Eis liegen bleibt, weil und dann vielleicht rausgetragen werden muss oder irgendwas, weil er das Risiko für sich selber nehmen möchte. Das kann ich durchaus verstehen, aber aus allen anderen Punkten denke ich, muss man das dieses Risiko nicht eingehen. Und wenn das in der AHL anders gesehen wird, dann bitte, sollen sie es machen. Ich verstehe da alles und auf der anderen Seite es ist hoch anständig vom Club, ihm da nicht nur zu sagen, du hast jetzt da noch Vertrag und den erfüllen wir und wir bezahlen dich und wenn du Glück hast, zahlen wir dir noch eine Karte und du kannst im Umlauf oben sitzen, sondern man bietet ihm noch eine Möglichkeit an, ich sage jetzt mal, sich weiterzuentwickeln. Dann ist das hoch anständig vom Club. Und auf der anderen Seite, wenn sie ihn jetzt nicht mehr bezahlen müssen an der Stelle, dann ist auch da vielleicht der Vorteil nochmal für München da.
Man muss auch sagen, diese Gewichtung dieser medizinischen, ich glaube, da sind bei einigen die Alarmglocken einfach auch geschrillt. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, medizinische Auffälligkeiten hat es in der näheren Vergangenheit ähnliche Themen gegeben und die Erfahrungen daraus waren dann, wir wissen, in welche Richtungen sowas gehen kann.
Aber gut. Ich meine, zum Abschluss vielleicht noch kurz, man muss natürlich schon nachvollziehen können oder man versteht ja auch, dass im ersten Moment, wenn dann die Meldung kommt, der spielt jetzt woanders, dass da die Fragen auftauchen.
Ja, natürlich.
Warum geht's da und hier nicht? Aber nochmal, ich glaube wirklich, der größte Unterschied, der da reinspielt, ist halt Europa/Deutschland. Und Nordamerika bzw. USA. Anders ist es, glaube ich, auch nicht zu erklären.
Nein, aber das ist eben, warum ich es jetzt für sehr wichtig erachte, eben dieses Gesamtbild hier nochmal zu zeichnen. Und ich glaube, damit können wir dieses Kapitel ohne Groll, ohne großartige Fragezeichen, denke ich, damit ist das Thema beendet. Ein zweiter Spieler, der den EHC Red Bull München verlassen hat, nach nur 5 Einsätzen und der ja durchaus als einer der namhaften Neuzugänge gewesen ist, ist Louis Schinko. Und Louis Schinko hat, wie gesagt, nach 5 Partien im Trikot des EHC Red Bull München in der deutschen Eishockeyliga den Weg zurück nach Wolfsburg angetreten. Eine Meldung, die auf den ersten Blick überraschend kommt, die auf den zweiten Blick aber nicht überraschend kommt. Und wenn man gerne mal zwischen den Zeilen liest und wenn diese zwischen den Zeilen auch gar nicht so viel Platz ist, weil die Zeilen insgesamt wenig sind, ich rede von der offiziellen Mitteilung des EHC Red Bull München über die Trennung von Louis Schinko, dann kann man das ganz gut einordnen. 5 Spiele von 10 möglichen. Ein Christian Winkler, der vor der Saison auch gesagt hat, es gibt Spieler, die müssen in unser System erst reinwachsen. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen dauert es länger. Luis Schinko ist einer, bei dem es anscheinend länger dauert. Und ich glaube, man kann es mit 2 Sätzen tatsächlich schon zusammenfassen, bevor wir vielleicht ein bisschen tiefer noch einsteigen. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und vielleicht Missverständnis beendet. Rechtzeitig. Vielleicht können wir es so zusammenfassen. Wie waren eure Gedanken zur Trennung von Luis Schinko?
Verständlich. Also wenn man alle Aspekte mit rein nimmt, du hast jetzt gerade schon eben das gesagt, was Christian Winkler gesagt hat. Es hätte vielleicht dann auch noch länger gedauert, kann alles gut möglich sein. Ich verstehe auf der anderen Seite auch einen Spieler, der sagt, es kommt wieder, ich hasse das, aber es ist halt leider richtig, Olympia, ja, er möchte da unbedingt mitspielen. Es ist schade, ja, also ich hätte ihn gern weiter gesehen, ich hätte ihn auch gern gut gesehen und in mehr Spielen, aber da muss man halt dann doch wieder der sportlichen Leitung vertrauen, dass das so richtig ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch klasse, ich glaube aber, dass das beim EHC, ich halte es zumindest für normal, dass das normal ist, dass man dem Spieler danach sagt, okay, dann müssen wir eine Lösung finden, die uns beiden hilft, dann lösen wir den Vertrag auf. Was hilft es dir, dann einen unzufriedenen Spieler zu haben? Für nix und wieder nix.
Ja, viel drüber diskutiert. Der erste Gedanke ist natürlich schon so, natürlich auch an der Stelle wieder, man versteht den Spieler, der will spielen, der will machen, der will tun. Auf der langen oder auf lange Sicht, durch das, dass alle NHLer dabei sind, wird also das Fenster, um bei diesen Olympischen Spielen mitzuspielen, ist wirklich sehr eng dieses Mal. Auf der anderen Seite, man muss sich nur mal anschauen, der erste Teil des Umbruchs in München ist gemacht und der nächste steht für die nächste Saison eigentlich an, mit einigen deutschen Spielern, die draußen sind. Und da finde ich schon, hätte sich ein Luis Schinko eventuell im System einfügen können, schon mal da sein können und nächstes Jahr oder in der nächsten Saison eine deutlich prominentere Rolle eventuell sogar übernehmen können, als er sie dieses Jahr in Aussicht oder allgemein vielleicht in Aussicht gehabt hätte. Indem er da einfach die Zeit sich nimmt und da reinwächst. In den Spielen, die er gespielt hat und die Wechsel, die er gespielt hat, fand ich, dass er relativ häufig drüber war. Also man hat gesehen, er möchte. Und war eigentlich in vielen seiner Aktionen dieses Level drüber. Und hat dadurch sich und der Mannschaft nicht geholfen. Hätte vielleicht auch öfter mal einen kühlen Kopf bewahren können. Ja, und dann ist die Frage, aus menschlicher Sicht vollkommen verständlich, auch dann nach Wolfsburg zurückzugehen. Man muss sich ja nur mal anschauen, was der für einen Empfang hatte in Wolfsburg, wie froh die waren und was die ihm da alles ich sag, vielleicht hinterhergetragen haben oder was der da für ein Standing hat. Das ist natürlich einfach, wieder reinzukommen dort und eben dort dann mit seiner Vergangenheit dort und dass er halt eingespielt ist ins System und die Leute kennt und alles Ding, dass er dort natürlich gleich am Anfang wieder viel besser Fuß fasst, als dass er sich in einer neuen Situation durchsetzt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, da spielt er vielleicht mehr, spielt er ein bisschen prominenter von dem, was es zeigt, wie ich mich durchsetze und wie ich schaue, dass ich mit Situationen klarkomme, die mir nicht genehm sind, weiß ich nicht, ob das in Ausblick selbst auf Olympia und einer Kaderentscheidung, welche Spieler nehme ich zu Olympia mit, wo es dann auch mal drauf ankommt, sich durchzusetzen, weil auch bei Olympia kennen wir es, dass einige Spieler mitfahren, die nicht auf dem Eis stehen werden. Oder die nicht die Rolle kriegen. Und wenn ich dann zeige, ich overpace und hilf meinem Team nicht, indem ich es übertreibe. Und eigentlich hätte ich es gern einfach und gehe nur in Situationen zurück oder irgendwo, in denen ich mich auskenne und wohlfühle, weiß ich jetzt nicht, ob das für einen Spieler spricht, den ich dann irgendwann in einem engen Spiel gegen Schweden oder Finnland dabei haben möchte, aus Trainer-Fansicht, aus Mannschaftssicht. Und deswegen denke ich, für ihn persönlich auf lange Sicht wäre es wahrscheinlich besser gewesen, hätte es versucht, sich durchzusetzen und langfristig sich einen Platz in dieser Mannschaft zu sichern.
Es ist ja auch so, dass es durchaus Berichte und Informationen gibt, dass eben diese Unzufriedenheit, dieses Fremdeln, dieses Fremdkörpergefühl auch ein bisschen Überhand genommen haben kann, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und der Quervergleich, der ja auch gezogen wurde, dass Luis Schinko schon vor der WM aus dem Kader der deutschen Nationalmannschaft gestrichen wurde, weil man Geschichten gehört von, sagen wir mal, zur Schau getragener Unzufriedenheit war zu lesen. Ich meine, ein unzufriedener Spieler, der dann vielleicht das auch emotional mehr nach außen trägt, das hilft dir natürlich in der Kabine auch nicht. Und bevor du je eher du merkst, das haut nicht hin, was normal sein kann, was passieren kann, desto besser ist es, vorzeitig hier einen Schlussstrich zu ziehen. Ich hatte vorhin angesprochen, die Mitteilung vom EHC von München, die war schon bemerkenswert. Es waren vier Sätze, ohne Zitat des Spielers, ohne Zitat des Clubs, also von Christian Winkler oder Oliver David oder sonst irgendwie. Das war as plain as possible. Und das sagt relativ viel aus. Ohne dass es viel aussagt.
Ja.
Schade, weil grundsätzlich hatten wir uns ja alle auf Luis Schinko gefreut. Aber.
Ja, das ist richtig. Aber ich denke, da ist zum Beispiel auch Oliver David ziemlich klar in seinen Entscheidungen hier, wenn wir zum Abgang von diesem Wochenende kommen, wahrscheinlich.
Ja. Und da machen wir am besten auch gleich weiter. Les Lancaster ist nicht mehr Teil des EHC Red Bull München. Wir wissen jetzt nicht, ob er vielleicht am gestrigen Donnerstag gleich mit dem Berliner Mannschaftsbus nach Hause gefahren ist. Das wissen wir jetzt nicht. In sein neues Zuhause. Fakt ist, Les Lancaster schlägt beim deutschen Meister auf. Die haben defensiv Bedarf aus Verletzungssorgen. Beim EHC Red Bull München wurde Les Lancaster bis dato ja nicht lizenziert. Das heißt, er war nicht spielberechtigt. Und Oliver David hat in den letzten Wochen ja auch mal klargemacht, also dass sich an diesem Status quo so schnell nichts ändern wird. Und da hat man jetzt eine Lösung gefunden. Hier geht's nicht weiter. Es hat sich die Tür aufgemacht, dass es in Deutschland beim Meister weitergehen kann. Lösung gefunden. Punkt.
Ja. Also es gab ja in den Pressekonferenzen am Anfang noch Nachfragen, wie es denn ausschaut. Und auch da, selbst mit Personalnot oder wenn Verteidiger ausfallen, war relativ schnell klar, dass man die Option, einen Spieler, den man unter Vertrag hat, noch zu lizenzieren und dann aufs Eis zu stellen, bei Lancaster eben nicht ziehen wird und dann halt eben doch lieber nochmal auf den Transfermarkt geht. Also ja, weiß ich nicht. Also, ich fand ihn jetzt so nicht unangenehm, auch wenn er irgendwo rumgelaufen ist. Wünsche ihm alles Gute bei Berlin. Wenn er dort glücklich wird, es gibt ja auch Spieler, die sind ja woanders einfach, die sind halt glücklich und die kommen dort an und die spielen dort und wenn es so ist, dann gönne ich das allen Spielern. Genau. Außer einem, da kommt das nicht, aber wir wissen, über wen wir reden, und ich glaube nicht, dass das noch passiert, dass der bei einem anderen Club spielt.
Ja. Gilbert.
Ich kann mich dem nur anschließen. Also viel, viel mehr gibt es da nichts zu sagen. Wie gesagt, wir reden jetzt über keinen, der vorgestern oder früher auf dem Eis noch stand. Ja. Also in der Saison, von daher. Wir wünschen ihm alles Gute und ja, wir sehen ihn ja dann eh nochmal wieder, höchstwahrscheinlich.
Ja.
Davon ist auszugehen.
Wenn er halt da dann bitte nicht das Aufspielen anfängt, dann bin ich schon relativ glücklich, ja.
Gut, dann kommen wir zum, vorübergehenden Abschied, der auch bedingt ist durch einen Neuzugang. Deswegen habe ich den jetzt hinten angestellt. Simon Wolf hat eine Förderlizenz für die Blue Devils Weiden erhalten, was natürlich infolge der Neuverpflichtung von Antoine Bibeau zustande gekommen ist. Und vielleicht fassen wir diese Thematik mal zusammen. Das ist Torhüter-Diskussionen, Torhüter-Thematiken, die haben in München insgesamt ja Tradition. Wir hatten mal eine Zeit lang Pause, jetzt haben wir sie wieder. Das Schöne ist, man kann wunderbar drüber sprechen. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir alle der Meinung, dass Simon Wolf großes Potenzial hat für die deutsche Eishockey-Liga. Ich glaube, dass wir ihn jedes Mal, wenn er seine Chance bekommen hat, wir gesagt haben, ein, zwei Chancen mehr, das würde ihm gut tun. Und daran kann er wachsen. Man hat also aber reagiert. Und effektiv haben wir jetzt 4 Torhüter grundsätzlich. Das ist Matthias Niederberger, das ist Simon Wolf, das ist Matthias Bittner und eben jetzt Antoine Bibeau. Und bevor ich jetzt irgendeine Rampe baue, reiche ich das Mikro an euch weiter und bin gespannt, wo wir hingaloppieren. Ich sehe, das ist jetzt wieder der Moment, wo ein Videopodcast auch gut wäre, weil die Gesichter sind gerade sehr gut. Das ist ein angestrengtes Nachdenken. Ich will jetzt nicht von Schweißperlen sprechen, aber es ist schon so, wie formuliere ich jetzt was?
Ja, ich bin da tatsächlich am Überlegen, weil es in der Vergangenheit oder viele andere junge Torhüter haben das gezeigt, wo ich halt wirklich am Überlegen bin, ob ich jetzt wirklich schimpfen muss, ob es jetzt wirklich schlecht ist für Wolf, dass er mehr spielt und mehr Eiszeit kriegt, auch wenn es eine untere Liga ist. Hab mir oft gehört, dass es für Torhüter nicht ganz so, gerade in den jungen Jahren vielleicht auch nicht ganz so entscheidend, ob das jetzt die erste Liga, die zweite Liga ist. Hauptsache sie spielen und sie kriegen Eiszeit. Und je mehr Eiszeit er kriegt, auch in der zweiten, desto besser, denke ich, ist es für ihn, anstatt hinter Niederberger auf irgendeiner Bank zu sitzen und den anderen beim Eishockeyspielen zuzuschauen. Weil wir noch beim Abgang von Wolf sind, soll ich so ganz spinnen? Also
wir können gerne das gesamte Bild ziehen.
Genau, dann rede ich einfach
Antoine
mal weiter.
Bevor wir noch ein, zwei Sätze extra verlieren können.
Und lass dann den Gilbert. Wenn man dann noch die Möglichkeit hat, einen Torhüter wie Bibeau irgendwo zu verpflichten, und aus der Vergangenheit wissen wir, dass ich sage jetzt mal Christian Winkler, es könnte aber auch vom Torhütertrainer kommen in München oder vom ganzen Ding, in den letzten Jahren sehr gerne ja zum Ende der Saison nochmal ein guter ausländischer Torhüter verpflichtet worden ist. Und wenn du dann schon irgendwo siehst, ich weiß nicht, Niederberger hat jetzt eher so einen angeschlagenen Eindruck gemacht, wie er sich durchsetzt und wie es ist. Ich eh auf dem Plan habe, dass ich eventuell im Januar, Februar mich nochmal umschaue und dann kommt so ein Torhüter um die Ecke, den ich verpflichten kann. Muss man als Club sagen, bevor den jetzt irgendjemand anders nimmt und bevor der jetzt irgendwo verheizt wird in in Augsburg oder in keine Ahnung wo, dann muss man den einfach nehmen und verpflichten. Und ja, wenn man dann vielleicht auch noch den Eindruck mitnimmt, und das ging ja einigermaßen rum, da war ich ein bisschen zu optimistisch vielleicht in der Sache, wie motiviert ist ein Matthias Niederberger, um wirklich nochmal alles aus sich rauszuholen. Da dachte ich, dass Olympia so der Punkt für ihn wäre, aber wenn man auch da jetzt zu dem Schluss kommt, dass da Konkurrenz auf der Torhüterposition, und zwar starke Konkurrenz, da ist, dann mag auch das ein Vorteil sein. Genau. Also. Und wenn man sich jetzt noch das ein oder andere Gehalt spart von Spielern, die man eh nicht verpflichten wollte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen durchgefüttert hätte, noch diese Saison, Budget ist frei, Spieler ist verfügbar, brauchen kann man, würde ich jetzt sagen, nachvollziehbar, gute Entscheidung, diesen Torhüter zu verpflichten. Ohne jetzt Torhüter-Bashing auf Matthias Niederberger loszugehen oder zu sagen, dass Simon Wolf ein schlechter Backup ist, ein schlechter Ersatz ist. Also da überwiegen für mich andere Punkte.
Ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Am Ende vom Tag, und das hört sich jetzt vielleicht böse an, Simon Wolf gegenüber, aber die DEL-Mannschaft ist halt kein Ausbildungsklub mehr. Da zählt halt wirklich die Leistung, und ich glaube, das, was der Sebi gesagt hat, wenn du den kriegen kannst, dann nimmst du ihn jetzt eben in der Situation, bevor dann vor den Playoffs oder eben Januar, Februar nur noch was da ist, was du dann notgedrungen noch nimmst, einfach um dich abzusichern, falls sich nochmal einer verletzt, ja, oder zwei verletzen oder wie auch immer. Für Simon Wolf, denke ich, eine gute Lösung gefunden. Da bin ich auch beim Sebi. Solange der auf dem Eis steht und Scheiben bekommt und Spielerfahrung sammelt, ist alles gut. Wie gesagt, wenn du einen wie ein Bibo bekommst oder bekommen kannst, dann nimm ihn dir. Hast auf jeden Fall einen, der Erfahrung mitbringt. Und ich glaube auch jetzt in Bezug aufs Spiel gestern, dann auch ein Matthias Niederberger doch noch mal ein bisschen zu Höchstleistungen antreiben kann. Ich denke auch, dass das vielleicht im Trainingsbetrieb ein bisschen einen Unterschied macht, wenn du zwei erfahrene Goalies hast und Niederberger vielleicht nicht nur so die Vorbildfunktion hat, sondern selber auch nochmal sehen kann, was einer aus Nordamerika in dem Fall jetzt nochmal mitbringt.
Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das nochmal einzuordnen. Sebi, du hast das ja schon so ein bisschen gemacht. Es hat Stimmen gegeben, die das auch als Affront gegenüber Matthias Niederberger sehen. Sehe ich überhaupt nicht. In keinster Form. Erstens ist kein Spieler größer als ein Club. Das müsste man jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Und wenn du merkst, ich glaube, wir müssen die Stellschrauben ein bisschen andrehen, damit der Erfolg des großen Ganzen gesichert wird oder angetrieben wird, dann machst du das. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist ein gängiger Satz und da ist halt nun mal etwas dran. Das ist, glaube ich, noch nicht mal aktiv. Das ist auch unterbewusst. Und mein Gedanke war zuerst auch so, boah, muss ich erstmal überlegen, wie ich das jetzt einzuordnen habe. Und auch dieses Thema Simon Wolf, ja, für den ist es schade. Ich hätte grundsätzlich gesagt, der braucht, also ich glaube, das sagen wir alle, grundsätzlich braucht ein Torhüter Eiszeit, um zu reifen. Er hat sein Potenzial schon angedeutet. Teilweise auch ein bisschen mehr als nur angedeutet bei seinen Möglichkeiten hier beim EHC. Jetzt aber die Garantie zu bekommen, definitiv regelmäßig Spiele zu machen, deutlich mehr als es auch bei einem als Backup von einem Matthias Niederberger in München möglich wäre, kann seiner Reife nur gut tun. Und Matthias Niederberger, der kann schon noch ein paar Jahre spielen grundsätzlich, aber jetzt einen jungen deutschen Keeper reifen zu lassen und den dann vielleicht, gibt ihm noch 1-2 Jahre. Dann kann es für München schon reichen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber du lebst im Status quo Und zu sagen, wenn er sagt, ich habe jetzt schon die Chance, einen Antoine Bibot zu bekommen, ich weiß nicht, ob ich den im Frühjahr kriegen würde, dann stelle ich jetzt die Weichen. Und dann, das ist eine Möglichkeit, die musst du ziehen, da gehe ich vollkommen mit euch mit, aber auch diese Thematik, gebe ich offen zu, habe ich mir so ein bisschen erstmal durch den Kopf gehen lassen, wo sehe ich jetzt hier die Gemengenlage, wo sehe ich die Weichenstellungen, aber insgesamt muss ich sagen, wie es jetzt ist, ich finde den Move absolut nachvollziehbar.
Aber nochmal kurz zu diesem Affront, das kann ich wirklich 0,0 nachvollziehen, weil was hast du denn für Situationen? Nummer 1, Niederberger fängt dir alles raus, du bist Tabellenführer, hast von 13 Spielen, keine Ahnung, 5 Shutouts oder was auch immer. Du verpflichtest ihn trotzdem, was hat Niederberger dann zu befürchten? Und die andere Option ist, Niederberger fängt gar nichts, du verlierst von 13 Spielen, hypothetisch 10, ja, fängst dir einen Haufen Tore, gut, das haben wir jetzt zwar eh, aber dann verpflichtest du einen, weil du einen besseren brauchst. Also es gibt nur diese zwei Optionen, ja, für mich. Und von daher kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass jemand sagt, das ist irgendwie ja unfair gegenüber Matthias Niederberger. Ja, wollte ich nur nochmal sagen.
Ich finde es auch wichtig zu sagen. Es ist halt nur mal so, es geht nur ums große Ganze. Und wenn du das Gefühl hast, wir müssen was tun, dann tu es. Dass das nach außen natürlich nicht so verkauft wird und dass du natürlich deine Torhüte nicht anballern möchtest, vollkommen nachvollziehbar. Gehört auch zum guten Umgangston. Aber ich gehe mit dieser Geschichte mittlerweile absolut d'accord. Dann lass uns noch ein, zwei Worte verlieren über Antoine Bibot, den wir ja quasi jetzt schon so ein bisschen, ja, angeteasert haben. Wenn man den kriegen kann, sollte man den kriegen. 31 Jahre alt, Kanadier, kommt aus Victoriaville, da ist er geboren. In Quebec hat jetzt erstmal einen Vertrag für dieses Jahr, ist ein Linkswinger, 1,91 groß, 98 Kilo schwer. Ich weiß nicht mehr, wer es in unseren 2-3 WhatsApp-Chats geschrieben hat, ein ganz schön Sprakel, leck mir am Arsch. Ich glaube, das war der Robin von Radio
Wiesenfeld. Ja, ich wollte sagen, hört sich nach Robin an.
Also, ja, ich glaub, nicht wörtlich, aber Viech, es ging ganz, ganz stark. Viech, genau. Was für ein Viech. Ja.
Ja.
Ja. Unterschreibe ich so. Hat jahrelang AHL und auch in der NHL gespielt. War 2023, 24 bei AEK in Schweden. In der darauffolgenden Saison bei Koko in Finnland und jetzt eben beim EHC Red Bull München. Der Mann hat Erfahrung, 31 Jahre alt, das heißt, er ist eigentlich im allerbesten Torhüteralter. Und du siehst schon an seiner Beweglichkeit, an den Bewegungen, an der Art, wie er an einem Spiel teilnimmt, was die Stunde geschlagen hat. Das ist halt, das bringt auch nochmal eine ganz andere Temperatur, eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Art der Ausbildung nochmal ins Torhüter-Team. Auch daran können junge Keeper wachsen. Und einen Matthias Niederberger natürlich auch antreiben. Muss man gerade mal die Zahlen mir nochmal raussuchen. Es waren 225 AHL-Spiele ohne Playoffs. Es waren 4 in der NHL, okay. Aber dann 29 in Schweden, 35 in der finnischen Liga. Also das ist, und bei jeder seiner Stationen, bis auf, jetzt muss ich mal gucken, ach, das war die U18-Liga in Kanada, war seine Save Percentage immer über 90.
Nein, aber dass wir beim Torwart-Scouting keine Blinden da sitzen haben im Verein, ist, glaube ich, klar, wenn du schaust, was waren denn die letzten beiden? Fitzpatrick jetzt, der hat zwar nicht so viele Spiele gemacht, aber der ist weiterhin in der DEL unterwegs und macht solide Spiele. Haugeland, der auch nur ein paar Spiele, weiß gar nicht wie viel, aber waren jetzt auch keine, wie viel auch immer.
Ja. Aber die dürfen beide auch in den Playoffs ran, ne? Also die dürfen beide in den Playoffs ran.
Eben, und auch der hat dann noch weiter in Düsseldorf gespielt, jetzt in,
Ja, genau.
Genau da, auf jeden Fall.
Danke, also allein dafür schenke ich dir, also der war hervorragend.
auf jeden Fall dort, wo er jetzt spielt. Also wie gesagt, auch die letzten beiden Goalies sind in der DEL geblieben. Wie gesagt, wir haben da keine Blinden und wenn die da was in einem Torwart sehen, den sie holen, dann glaube ich, kann man da auch Vertrauen schenken, dass dann gut da kommt. Und wie du gesagt hast, 31 Jahre alt. Also was willst du mehr?
Wenig.
Ja.
Wenig.
Auf den
Prost. Prost. So schnell bringt man den Sebi auch zum Grinsen. Auch Wille Pocker hat uns zu Grinsen gebracht. Da haben wir aber in der letzten Folge noch mal ein bisschen mehr darüber schon gesprochen. Denke ich, da haben wir dann alles dazu gesagt. Was den Sebi auch zum Grinsen gebracht hat, war das 3:2 des EHC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin am gestrigen Donnerstagabend. Wir waren allesamt im Garden. Der Sebi und ich saßen danach noch im Henry. Und dann hat der Sebi einen Satz gesagt, wo ich mir gedacht habe, jetzt haben sie ihn, weil er hat gesagt, so ein Spiel, Gott, freue ich mich morgen auf den Stammtisch und auf das Spiel am Sonntag. Jetzt muss das natürlich bestätigt werden, aber den Sebi wieder dazu zu bekommen, dass er sich drauf freut, über EHC-Spiele zu sprechen, dass das ihn anschiebt in die Saison hinein. Ihr wisst es, ihr kennt den Sebi jetzt auch über 194 Folgen. Das braucht ein bisschen. Und jetzt haben sie ihn.
Ja, unbedingt. Also.
Lass uns teilhaben an deiner Gefühlswelt. Das war sehr schön gestern. Dich so zu sehen, hat mir auch mir gut getan.
Es war für mich jedenfalls gefühlt endlich ein Spiel, bei dem sich die Mannschaft dafür belohnt hat, wie viel sie reinstecken, weil es ist, ich fange einfach an. Die letzten 2,5, 3 Saison, also auf jeden Fall mal die erste dieses Jahr und die letzte in der alten Halle. Ich bin immer im Stadion gegangen, ich habe mir das angeschaut und ich habe auch richtig viel geschimpft und es mag Podcasts geben, die kann man noch nachhören, wo das deutlich oft gefallen ist, wo man halt gesehen hat, von wegen, hey, diese Mannschaft hat so viel Potenzial und wenn sich die einmal den Arsch aufreißen würden, dann ist das eine Top-Mannschaft, die komplette Liga ein gewichtiges Wort mitreden kann. Und trotzdem hat man in meinen Augen die Möglichkeiten des Kaders, hat die Mannschaft selber ausgelassen. Sie haben nie das gezeigt, was sie konnten, weil, und das ist jetzt eine Schlussfolgerung von mir, die über die letzten 2 Jahre sich aufgebaut hat und sich von Spiel zu Spiel bestätigt hat, weil es die Mannschaft einfach nicht versucht hat abzurufen. Diese Saison, und zwar von Anfang an, habe ich das Gefühl, in jedem Spiel, das ich bis jetzt gesehen habe, sie versuchen, ein gutes Spiel zu machen und sie hängen sich rein und sie laufen und sie rennen und sie blocken und sie machen und sie tun, sind in vielen Situationen zwischen Unglück und es passt halt einfach nicht. Aber ich konnte jetzt noch kein Spiel in dieser Saison finden, wo ich gesagt habe, wir haben das verloren, weil sich die Mannschaft das jetzt nicht versucht hat oder dass sie jetzt nicht alles gegeben haben, was sie an dem Tag haben geben können. Das Gefühl hatte ich jetzt diese Saison noch nicht. Und das ist eben der Unterschied, warum ich von Anfang an, auch wenn wir so schlecht stehen wie die letzten Jahre nicht zum Saisonstart, viel, viel milder unterwegs bin in meiner Einschätzung gegenüber dieser Mannschaft auch, weil es halt auch wirklich das ist, was man immer gefordert hat. Hey Leute, es kann ja einfach einmal nicht funktionieren, aber dann probiert es wenigstens. Und den Vorwurf, den möchte ich dieses Jahr von diesem Team wirklich ganz weit weghalten, weil man sieht es wirklich in jedem Spiel, dass sie es probieren. Und wenn du dann halt ein Spiel hast und viele fangen an zu relativieren, ja, Berlin, so viele verletzte Spieler, so viele kranke Spieler, so viele Dinge. Ja, mag sein, ist okay. Trotzdem, schaut euch mal die den Spielberichtsbogen an, wie bei denen die dritte und vierte Reihe trotzdem ausgeschaut hat, auch wenn da Spieler gefehlt haben. Da ist trotzdem die halbe Nationalmannschaft irgendwo auf dem Eis mit unterwegs. Und die ersten 10 Minuten, da musste sich München schon echt krass dagegen stemmen, um nicht überfahren zu werden von Berlin. Und die haben sich da reingefuchst und die haben sich reingearbeitet und sie haben sich so dermaßen belohnt in diesem Spiel, fast schon mit jedem Wechsel. Und ich denke, jeder, der in der Halle war, der hat das auch mitgespürt, wie groß die Freude war nach dem Spiel oder auch während dem Spiel, dass es jetzt irgendwie einfach mal funktioniert. Und selbst wenn wir das Spiel noch verloren hätten gegen Berlin, wäre ich glücklich an diesem Abend heimgegangen. Weil es war ich fand eine wirklich gute Mannschaftsleistung.
Die sich ja auch gegen Mannheim schon angedeutet hatte. Man hatte dann nochmal so einen kleinen Rückfall. Aber du siehst, was in der Mannschaft steckt und ich gehe mit dir absolut konform. Da scheint was zu wachsen. Es ist der größte Umbruch seit 10 Jahren. Es ist ein neuer Trainer. Du hast jetzt nochmal Stellschrauben am Kader, die wir gerade ausführlich diskutiert haben, getätigt. Ich habe das Gefühl, es ist ein zartes Pflänzchen, haben wir gestern Sebi auch kurz drüber gesprochen. Aber es scheint ein zartes Pflänzchen der Sicherheit da zu sein, eines Zusammenwachsens. Und das muss jetzt einfach, es muss wachsen. Langsam stetig, aber ich bin weiterhin von diesem Kader sehr überzeugt. Mir gefällt das Auftreten. Deutlich besser als in den vergangenen 2 Jahren. Und deswegen war auch für mich war das gestern ein Signature-Sieg gegen Berlin. Mit der Art und Weise, mit reingearbeiteten Toren, stellvertretend, ja, Tobi Rieder hat 2 Buden gemacht, aber wie er sie gemacht hat, das ist eigentlich auch etwas, wo Oliver David dann in der Pressekonferenz nachzuhören bei der Radio Wiesenfeld Overtime, auch das Gespräch mit Tobi Rieder, wo rausgekommen oder wo klar gesagt wurde, dieses, was Tobi Rieder gestern vorgelebt hat, nachgehen, dreckig, nacharbeiten, neiarbeiten, das ist etwas, was auf die gesamte Mannschaft überspringen kann, soll und muss. Und das ist etwas, die Art und Weise dieses Reinschmeißens, des Hinterhergehens, sich für keinen Zentimeter zu schade zu sein, ganz im Gegenteil, eher noch den schmerzenden Meter noch weitergehen. Das habe ich gestern gesehen und das sehe ich immer mehr. Und das, glaube ich, ist eine gute Sache, mit der wir da, die wir da gestern gesehen haben. Und da gefällt mir ehrlicherweise jetzt die Richtung, in die der ERC geht. Gilbert kneift so ein bisschen die Lippen zusammen.
Ja, das mag ja alles sein, was ihr da sagt, aber. Nein, ich war ja gestern auch seit Ewigkeiten mal wieder dann in der Nordkurve und habe das wirklich von hinterm Tor mal wieder gesehen. Und das war auch was ganz anderes, mal wieder aus der Seitensicht auch direkt zu sehen, was vor und natürlich auch hinterm Tor abgeht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn ich jetzt überlegen müsste, wer für mich von den Münchnern der Spieler des Spiels wäre. Ich habe wirklich von Anfang an immer wieder geschaut, wer ist für mich so der am aktivsten ist und wer macht viel, egal ob jetzt offensiv oder defensiv. Und ich habe ab einem gewissen Punkt wirklich Probleme bekommen, mich auf einen festzulegen, weil es, ich glaube, Sebi hat es vorher gesagt, weil es einfach wirklich so ein schönes Gefüge war. Die ganze Mannschaft hat geackert. Es waren immer wieder andere Spieler im Mittelpunkt, sage ich mal, die aktiv waren, die Akzente gesetzt haben, sowohl offensiv als auch negativ, Gottes Willen, defensiv natürlich. aber negativ, genau der Punkt. Man hat trotzdem gesehen, dass es noch so an ein paar Enden fehlt. Deswegen bin ich auch beim Sebi, wenn wir das Spiel jetzt gestern verloren hätten, hätten trotzdem die positiven Aspekte überwogen. Zu Tobi Rieder noch kurz, diese 2 reingewurschtelten Tore, nenne ich sie mal. Er hatte ja dann, glaube ich, auch noch den Breakaway. Ich meine, im letzten Drittel, da habe ich dann auch zum Tom, mit dem ich da war, gesagt, das ist halt zu einfach für ihn gewesen heute. Ja? Also wenn er allein auf den Torwart zuläuft, das ist halt heute nicht drin. Der braucht wirklich so einen Knäuel vorm Tor, wo irgendwie die Scheibe dann noch durchflutscht oder sowas. Aber im Endeffekt hat auch der Sebi gesagt, das war trotzdem eine starke Berliner Mannschaft, die ja auch mitgespielt hat. Ja, die haben auch zwei Tore gemacht. Die haben auch immer wieder stark gespielt. Die haben es auch immer wieder geschafft, die Defensive von uns vor Probleme zu stellen. Und im Endeffekt fand ich aber, war es ein verdienter Sieg. Ich hätte Patrick Hager dann noch den Empty Netter gegönnt am Ende.
Sogarida hat es probiert.
Genau. Es wäre so die Kirsche auf der Torte gewesen. Vielleicht wäre das aber auch genau einer wieder drüber gewesen. Ja, jetzt sind wir mal froh, dass es so gelaufen ist. Jetzt sind wir froh, dass es ein Sieg war. Und ja, ich bin aber noch nicht überzeugt davon, dass wir am Sonntag Ähnliches sehen werden. Also da möchte ich mich nochmal positiv überraschen lassen.
Ja, nee, aber genau das ist es ja eben. Also, aber es hat halt trotzdem für dieses eine Spiel mal gut getan. Und ich habe ja die schon gefeiert und ich habe es mit Robin auch während der Übertragung gestern wieder und ich bleib dabei, dieser Fontaine, der nicht Fontaine, Entschuldigung, Ferguson, der erinnert mich immer stärker an Jason Jeffrey von der Art und Weise. Habt ihr gesehen, wie der die erste Berliner Strafe rausgeholt hat?
Ja.
Einfach mal blind auf die Gegnerbank spielen und einfach die Strafe. Also sowas zu sehen und dann auch noch rotzfrech zu spielen,
absolut.
Also sowas feiere ich ja. Also das ist
nochmal, es ist ein zartes Pflänzchen, aber das, was man gegen Berlin gesehen hat, das zu konservieren und weiterzuentwickeln, das muss jetzt eigentlich das Ziel sein. Und das sage ich jetzt nochmal in aller Deutlichkeit, die Eindrücke der vergangenen Wochen sind jetzt auch viel zu intensiv, als dass man jetzt schon wieder alles irgendwie super reden könnte. Das wollen wir nicht.
Aber das macht doch so viel Spaß. Das ist doch genau der Punkt. Ich hätte jetzt auch gestern Brief und Siegel, ich hätte alles geschworen, dass jetzt genau das so das Spiel war, wo der Schalter umgelegt worden ist und jetzt sind sie alle da, auch Ferguson zum Beispiel, der eben auch da bei mir in der Verlosung mit drin war. Aber auf einmal machen sie alles das, was wir von ihnen erwarten. Ja? Und ich würde mir so sehr wünschen, dass am Sonntag die das Dach von der Halle wegnehmen, weil sie da Schwenningen so herspielen. Ich glaube es nicht.
Ein Sieg würde schon reichen. Aber nochmal.
Ein überzeugender Auftritt ist ja mittlerweile schon das, was
das Wie. Wir haben so oft über das Wie gesprochen, das ist wichtig. Aber nochmal, wir haben in den vergangenen Wochen haben wir ein 5-7 gegen Wolfsburg, wir haben ein 2-4 in Schwenningen gehabt. Das 3-2 in Nürnberg, das war erarbeitet. In Mannheim, das Spiel kannst du ziehen, da bist du auch mit einer 4-3 nach Penalty schießen, okay. Aber du hast drauf und dran. Das in Frankfurt, nein. Möchte ich nicht drüber reden, das gegen Dresden war auch nicht schön. So. Aber trotzdem gehen wir doch raus mit dem Gefühl, zartes Pflänzchen für dieses Wochenende. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die nächsten Gegner des EHC heißen im Übrigen Schwenningen daheim, Wolfsburg auswärts, Mannheim daheim, Köln auswärts, Fishtown auswärts. Und dann daheim Nürnberg, auswärts Berlin, auswärts Augsburg. Weiter gehe ich jetzt noch nicht.
Und man kann es jetzt mal wirklich so sehen, wie es die Spieler oder wie es die Sportler immer sagen, was man so als Fan immer recht schwierig versteht. Wir nehmen das jetzt wirklich von Spiel zu Spiel.
Don Jackson lässt grüßen.
Jetzt
und wir lernen.
Ja, genau. Und jetzt kann man das halt wirklich so auch aus Fansicht sagen. So von wegen, jetzt haben wir ein gutes Spiel gemacht, jetzt schauen wir das mal das
Marathon.
Nächste. Also jetzt sind wir nicht. Also,
Marathon, jetzt geht's los.
Genau.
Haben wir noch ein Thema? Also das artet sonst aus hier.
Ja. Ich würde gerne eine kleine Diskussionsfrage kurz noch reinschmeißen und dann zum Abschluss einen Zwischenstand der Saisonwette nochmal geben. Wir wissen, wohin sich der EHC Red Bull München über die letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat. Wir sind natürlich über viele Jahre verwöhnt gewesen. Nach dem Meistertitel 2023 haben wir die Delle erlebt. Die Delle dauert natürlich jetzt schon ein bisschen lang. Mich würde interessieren, oder wie seht ihr das? Ich habe das Gefühl, dass grundsätzlich, also dieses Jahr ist man geduldiger mit der Mannschaft, weil der Umbau größer war, weil du auch einen neuen Trainer hast. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Zündschnur ob der letzten zwei Jahre trotzdem kürzer ist, als sie vielleicht im Normalfall nach einem Umbruch wäre. Die Ungeduld, weil die letzten zwei Jahre eben nicht so gelaufen sind, wie man sich das wünscht, ist die Geduldsschnur in dieser Saison trotz des Verständnisses teilweise, also doch kürzer, und der Panikmodus hätte bei den ein oder anderen jetzt wieder früher eingesetzt. Wie geht's euch damit? Sind wir vielleicht zu verwöhnt gewesen über die Jahre, dass die letzten zwei dermaßen Neikaut haben, dass die Geduld teilweise ein bisschen niedriger ist, als sie vielleicht sein sollte?
Ja, dass die Erwartungshaltung sich natürlich geändert hat, ich glaube, das ist absolut verständlich. Ich kann jetzt tatsächlich erstmal nur für mich sprechen.
Das reicht ja schon mal.
Ja, nee, ich meine, es ist auch bei mir tatsächlich ein Lernprozess, sage ich mal, ja. Dass man wirklich ja auch lernen muss, damit umzugehen, dass es eben nicht immer so weitergeht. Aber natürlich auch jetzt mit dem Umbruch man schon, oder ich persönlich erwartet habe, dass das alles viel früher greift. Weil man hat sich ja gerühmt, wir sind dieses Jahr so früh wie noch nie und die Ausländerlizenzen und alle sind da und bla bla bla. Da war mein Eindruck und meine Erwartungshaltung schon, dass das vielleicht jetzt nicht beim ersten oder ab dem ersten Spiel funktioniert, aber dass man vor allem, wir haben ja über die Testspiele, ich glaube, weiß nicht, ob es das letzte Mal auch war, nochmal gesprochen, dass das schon ein bisschen zügiger alles funktioniert und zusammenwächst. Jetzt dauert es halt länger. Mein Eindruck ist aber tatsächlich im Umfeld ein anderer, aber da dürft ihr mich gern verbessern. Ich glaube, man hat sich schon so ein bisschen arrangiert damit. Vielleicht nicht jeder, ja. Aber ich meine, der Großteil ist schon mit im Boot und sagt, ja, das ist jetzt ein Umbruch und das kann halt dann auch mal vielleicht ein bisschen länger dauern. Ändert natürlich nichts an der Erwartungshaltung.
Ich würde sagen, da hat jeder so seine eigene Geschichte. Es ist so die das Jahr nach der Meisterschaft, da ist man auch okay, Trainerumbruch, ja. Das muss man schauen. Berlin hatte auch so einen Meisterblues plus neuer Trainer. Ja, natürlich war es nicht schön, vor allem das letzte Spiel in der Halle mit der Verabschiedung, das man dann so hergeschenkt hat gegen Augsburg. Und ja, lieber Club und liebe Mannschaft, das werden wir einfach nie vergessen, was ihr da angerichtet habt. Also wie gesagt, an der Stelle eine eigene Geschichte. Dann hast das erste Garden ja natürlich mit einer Erwartungshaltung. Erst einmal, man baut auf, man spricht nur darum, man will wieder Meister werden und angreifen und das ein Top-Team und in der Top-Halle und alles ist top, 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 und das ist halt nie gezeigt worden. Also, und zwar an vielen Stellen von der einen Seite von der Mannschaft nicht. Und wenn wir ehrlich sind, auch die Halle hatte noch ganz viele Baustellen während dem ersten Jahr. Da ist auch jetzt im Sommer noch einiges sehr positiv dran gearbeitet worden.
Haben wir bereits darüber gesprochen in den letzten beiden Folgen.
Also letztes Jahr war halt wirklich so ein Riesendämpfer, weil irgendwie gefühlt so gar nichts von dem funktioniert hat, was uns von EHC-Seite schmackhaft gemacht worden ist, und im Großen und Ganzen aus Kundensicht nicht das geliefert wurde, was verkauft worden ist oder was angeboten wurde oder angepriesen wurde. Und das ist dieses Jahr zum einen, haben sich die Fans gut eingefunden jetzt in der Halle, die ist jetzt angenommen, die haben, also man hat jetzt vielleicht den Schmerz ein bisschen weniger, vielleicht auch der Abschiedsschmerz zum alten Wohnzimmer schon ein bisschen weniger, die Mannschaft tritt ein bisschen anders auf, und das sind lauter so Sachen, die irgendwo dann vielleicht doch ziehen. Und ja, wenn man dann weiterhin die Punkte auch daheim holt oder auch mal das ein oder andere Heimspiel gewinnt. Auch das war ja letztes Jahr noch ein großer Punkt, der dazugekommen ist. Man hat ja die Punkte, die man geholt hat, irgendwo auswärts geholt. Daheim hat man ja mehr oder weniger, also nichts gerissen. Und das war das, also letzte Saison waren einfach so dermaßen viele Punkte, die ja zu kritisieren oder die Stimmung runtergezogen haben. Und ja, und natürlich im dritten Jahr erstmal dann vielleicht auch wirklich, dass man sagt, okay, gut, man gibt sich jetzt als Zuschauer schon mit weniger zufrieden. Man hört jetzt nicht mehr ganz so drauf, was in den Vorsaison-Interviews vom Management oder vom Kapitän gesagt wird, sondern man lässt sich halt wirklich von Spiel zu Spiel jetzt mal überraschen, was da passiert, und legt sich jetzt nicht ganz drauf fest, dass man jetzt die Übermannschaft ist, die die ganze Liga wegschießt und dann enttäuscht wird. Ja. Es wird besser. Und wenn es nur die Erwartungshaltung ist, mit der man sich, ich sage ja mal, einen Optimisten, den kannst du eher enttäuschen. Wer eh schon pessimistisch reingeht in die Dinge, den überrascht du viel häufiger positiv. Also
so ist es. Ja. Was auch ein Aspekt ist, der sich ein kleines Comeback eines guten alten Freundes aus dem Olympia-Eissportzentrum, den viele vermisst haben beim Umzug in den Garten. Er ist wieder da. Der Helfer beim Trinken. Der Henkelbecher. Ich habe mich darüber gefreut.
Ja, ich mich auch.
Und habe ich das richtig gestern gesehen, dass die auch an den Bierautomaten wieder rumgeschraubt haben? Also
das kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren.
Also der hat funktioniert auf jeden Fall, ja.
Das, ja? Ja.
Selbst da wird's besser. Herzlich willkommen zurück. Und herzlich willkommen im neuen Zuhause. Henkelbecher.
Ja.
So viel Zeit muss sein. Kleiner Blick noch zum Abschluss auf unsere Saisonwette. Ich bin weiterhin mit unserer Wahl, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon angedeutet, mit unserer Wahl der, wie soll man sagen, Wetteinsätze, die wir genommen haben, Thematiken, bin ich, glaube ich, sehr zufrieden. Ich sitze hier jetzt nicht durch. Ich kann nur sagen, unsere Saisonwette liegt mittlerweile schon nach 13 Spieltagen bei 71,50 Euro. Die geblockten Schüsse haben nochmal zugelegt. Die Statistik ist jetzt leider so ein kleines bisschen verfälscht, weil natürlich jetzt brandaktuell noch nicht alle Spiele des Freitagabends schon eingearbeitet sind, aber zum Beispiel die geblockten Schüsse ist der EHC bei 115, glaube ich jetzt. Ja? Das ist auch nochmal deutlich mehr als beim letzten Mal. Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht, also auch da geht's voran. Das freut uns, und nach diesen Freitagabendspielen, die diesen ja vor einigen Minuten zu Ende gegangen sind, der EHC Röpper München nach 13 Spieltagen auf Rang 9 mit 20 Punkten. Das sind 13 Punkte Unterschied zum Spitzenreiter Adler Mannheim. Es sind aber auch nur 4 Punkte auf Rang 3, wo die Kölner Haie stehen. Also diese Liga ist eng. Und Sebi hat's im Vorgespräch nochmal angedeutet, aber auch Christian Winkler hatte es im Gespräch mit der Abendzeitung gesagt. Bei der ersten Meistersaison des Eishockeyclubs war man rund um Weihnachten auch so Platz 8, Platz 9. Du musst dein bestes Eishockey hinten ausspielen. Und der schöne Satz, den Christian Winkler zu dieser Saison damals gesagt hat, und der Rest ist History.
Ja. Red's dir nur schön, genau.
Man brauchte irgendwo seine Strohhalme.
Es kommt immer noch darauf an, wie dick die Strohhalme sind und wie viel du durchkriegst.
Ja. Genau, und du musst ja auch dann leben, also so wie wie jetzt beim letzten, vor dem Spiel, wenn jeder gesagt hat, oh, das war nix, und dann nehmen wir mal den Mo vom Bulli-Block, der durchs Stadion gehüpft ist, vor dem Spiel gegen Berlin schon. Wir haben bis jetzt alle unsere Jubiläumsspiele gewonnen, ob es jetzt Seidenberg oder Wolf oder Jack, wir haben sie alle gewonnen. Also wir haben heute, ja gut, wunderbar, hat er recht gehabt, Zeudermassen. Also es ist... Das ist, man muss seine Strohhalme durchziehen und seine Dinge bis, genau.
Die Glückssocken anziehen, die Glückstrikots rausholen, immer aus derselben Tasse zum Spieltag trinken. Der Fantasie und dem Gefühl sind keine Grenzen gesetzt. Und keine Ahnung, wenn du 1000 Mal um dein Haus laufen möchtest davor oder du genau 1000 Schritte benötigst, um auf deinem Platz zu sein, um nochmal die Zahl aufzugreifen, tu's. Immer für kurz gefui. Mit einem guten Pfui machen wir den Deckel drauf auf diese Stammtisch-Episode mit der Nummer 194. Schauen nochmal Gilbert und Sebi an, ob sie beide noch irgendwas loswerden möchten.
Ja, ich werde noch meine Grüße los an die EHC-Freunde Minger. Ich habe es euch vorhin im Vorgespräch ja gesagt, die zwei Jungs, die hinter mir standen in der Nordkurve, sehr angenehme Zeitgenossen. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, die beiden Jungs mit der Blockfahne, herzliche Grüße, ich war das vor euch. Und wie gesagt, sehr angenehm.
Mitgliedsantrag an gilbert@packmas.de.
Genau, Mitgliedsantrag gerne an mich senden, können wir machen. Sehr, sehr faktenbasiert. Es war wirklich überraschend wenig Gepöbel, muss ich tatsächlich sagen. Das hatte mich dann doch, ja, war ich fast ein bisschen traurig.
Zu wenig Gegrantel für Gilbert.
Es war wirklich immer auf Höhe des Geschehens. Die beiden Jungs waren wirklich klasse, haben mich auch sehr gut unterhalten. Hatte so ein bisschen was von, was ist es, Sesamstraße, hier Waldorf und Stadler.
Aber nicht das Alterssegment,
oder?
Entschuldigung, Muppets. Es war nicht das Alterssegment.
Nein, Gottes Willen. Aber der gleiche Unterhaltungsfaktor war es auf jeden Fall. Genau, das wollte ich noch loswerden.
Ach stimmt, ich würde auch ganz was, ich weiß zwar nicht, ob er reinhört, aber ich habe gestern auf der Tribüne im Garten, und das war mein kleines persönliches Highlight, einen alten Spitzel aus der Freizeitfußballmannschaft wieder getroffen mit seiner Lebensgefährtin, glaube ich, das erste Mal seit 6 Jahren. Hat mich auch gefreut. Liebe Grüße, Nova und Jasmin.
Und Sebi grüßt das Buffet im Presseraum.
Ich bin jetzt gerade überlegen, wenn wer mir jetzt böse ist, wen ich nicht grüße, wenn alle anderen dann grüße ich die Eva aus dem Henrys und bis zum nächsten Mal.
Gut. Dann verweisen wir auf packmas.de. Ihr könnt uns unterstützen. Alle Infos dazu in den Shownotes, die Links auch dazu. Folgt uns auf allen gängigen Kanälen, abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns weiter. Sternebewertungen, her damit. Freut und hilft uns alles. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Heute mit der Ausgabe Nummer 194. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Und in München gilt weiterhin eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Servus.